Wie lässt sich ein über 300 Jahre altes Unternehmen neu ausrichten? Und wie lassen sich alle Mitarbeitenden bei dieser Transformation mitnehmen? Darüber spreche ich mit Katrin Menne. Sie ist Brand Director des ältesten Unternehmens der Chemie-Pharmazie-Branche, nämlich Merck.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Moritz Mander.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Mein Name ist Moritz Mader. In der heutigen Folge zum Thema Leadership spreche ich mit Katrin Menne über die strategische Neuausrichtung der Merck-Gruppe, der Rolle von Design und dessen Effekt auf die Unternehmenskultur. Ja, dann herzlich willkommen, liebe Katrin. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wann spielt denn Merck in deinem nicht beruflichen Alltag eine Rolle? Wann läuft dir das mal über den Weg?
Ja, also zum Beispiel jeden Tag, wenn ich mein Smartphone benutze. Da sind ja hinten die Halbleiter drin verbaut oder auch die Flüssigkristalle vorne im Display. Und für mich persönlich war das eine ganz bewegender Moment, als ich dann endlich irgendwann die erste Covid-Impfung bekommen habe und wusste, okay, also da sind jetzt die Lipide meines Arbeitgebers drin. Also mein Arbeitgeber sozusagen ist dann quasi auch in meinem Körper und hilft mir jetzt sozusagen gegen diese, ja, es hat ja so ein bisschen an Schrecken verloren, Covid, aber damals war das ja schon noch sehr präsent. Ne? Meine Eltern waren beide, sind beide gesundheitlich angeschlagen gewesen. Also das war für mich eine große Erleichterung, hat einen großen Impact auf mein Leben dann auch gehabt. Gefühlt, ja.
Merck ist, das würde ich als Intro gerne kurz mitgeben, weil ich selber ganz begeistert war bei der Recherche, das älteste chemisch-pharmazeutische Unternehmen der Welt.
Genau.
Über 350 Jahre alt, 1668 gegründet. Ich drop noch ein paar Facts, wie man so schön sagt. Es sind knapp 63.000 Mitarbeitende, die zusammen mit einem ziemlich super Schlüssel 21 Milliarden Jahresumsatz erwirtschaften und scheint einfach unseren Alltag zu durchziehen, ohne dass wir das so wirklich präsent haben.
Auf jeden Fall. Merck ist ja in drei Business-Segmenten aktiv, also einmal im Healthcare-Bereich mit den medizinischen Produkten, dann im Life-Science-Bereich, wo alles für die naturwissenschaftliche Forschung zur Verfügung gestellt wird. Und damit werden eben auch andere, also pharmazeutische, aber auch andere Biotechnologieunternehmen beispielsweise unterstützt, ihre Arbeit machen zu können. Also da fließt es sozusagen implizit mit ein. Und dann im Bereich Electronics, wie schon der Name sagt, also alles, was wir heute so an auch Unterhaltungsmedien und Geräten so mit uns führen. Da werden eben auch ganz viele Materialien für geliefert und da sind wir alle Tag für Tag irgendwie mit in Interaktion begriffen. Ja.
Da ist ein riesengroßer Technologieanteil, das ist jetzt meine holprige Brücke in Richtung der Frage von Frau Doktorin Tina Schlingmann, mit der ich ja vor dir gesprochen habe, die uns eine Frage an dich mitgegeben hat. Wir hören mal ganz kurz rein.
Ja. Ja, hallo Katrin. Ich bin Tina von EOS, einem Hersteller für industrielle additive Fertigung oder auch 3D-Druck. Einem Hersteller für industrielle 3D-Drucker, kann man sagen. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, wie technologieoffen ist denn Merck? Habt ihr vielleicht auch schon damit Kontakt gehabt oder hast du schon davon gehört? Kommt 3D-Druck vielleicht bei euch zur Anwendung oder wie geht ihr an neue Technologien ran?
Also davon haben wir schon gehört, von so kleineren Sachen, dass mal für Events beispielsweise so kleine Award-Statuen mit einem 3D-Drucker gedruckt wurden. Aber das spielt auch tatsächlich für das Geschäft eine wichtige Rolle. Und zwar im Healthcare-Bereich wird daran geforscht, wie man in der Frühphase der Medikamentenentwicklung damit experimentieren kann, um also die Eigenschaften und Formulierungen einer Tablette, ne, also Form, Größe, Dosierung, wie wird der Wirkstoff freigesetzt, dass das in Zukunft beispielsweise über 3D-Druckverfahren gemacht werden könnte. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr spannendes Anwendungsfeld, wo Merck jetzt eben auch schon dran ist und das ist eine aufregende Technologie, die auch wirklich diese Wirkstofftests grundlegend auch verändern könnte.
Das führt jetzt vielleicht für unser Gespräch ein bisschen zu weit. Ich habe mal davon gehört, dass es womöglich auch dezentrale Medikamentendrucker geben soll. Ist so weit zu denken, dass man das sogar bei sich zu Hause hat und sich dann eben in seiner Dosierung zu Hause seine Medikamente selber drucken kann. Ist sicherlich mit den ganzen Zusätzen, die man da braucht, sehr, sehr leise Zukunftsmusik.
Ja, also sowas ist ja auch nicht ohne Grund, sage ich mal, streng reguliert, dieser ganze Bereich. Da muss man natürlich auch genau gucken, wer hat eigentlich dann Zugang zu welchen Wirkstoffen und was hat die Person wirklich damit vor.
Wir wollen uns wieder auf unseren Gesprächsteil konzentrieren, nämlich Marke und Kommunikation, insbesondere die Differenziatoren. Merck ist als eins der wenigen Pharmaunternehmen, wenn ich es richtig verstanden habe, eins der wenigen auch im Bereich Chemie weiterhin tätig. Und in dem Healthcare-Bereich, den du beschrieben hattest, habe ich gelesen, gab es 2018 einen Verkauf des B2C-Geschäfts an Procter & Gamble. Stimmt das so?
Genau.
Was wahrscheinlich mit ein Grund ist, weshalb Merck eher hinter den Kulissen unseren Alltag mitbespielt. Du bist jetzt in der Verantwortung, die Marke Merck zu begleiten als Mini-Ausblick. Du warst von 2014 bis 2021 bei Merck, dann zwischenzeitlich woanders. Wir wollen auch gerne darüber sprechen, was du in deiner frühen Merck-Phase, nenne ich es mal, in die Wege geleitet hast. Aber vor allem natürlich über die Herausforderungen von heute. Was von deinen aktuellen Herausforderungen können wir denn mit den Zuhörenden teilen?
Genau, also Merck ist jetzt durch eine etwas längere Phase auch ziemlich grundsätzicher Restrukturierungen in allen Bereichen gegangen und davon war eben auch die Konzernkommunikation betroffen. Das heißt, ich habe jetzt ein Team, was es so vorher noch nicht gab, was neu zusammengewürfelt ist. Und da ist jetzt natürlich zum einen irgendwie das Thema Teambuilding, steht natürlich ganz oben auf meiner Agenda. Aber tatsächlich auch das ganze Thema Operating Model. Ne? Also wie operieren wir? Wie sind Aufgabenverteilungen und Prozesse in den einzelnen Teams organisiert? Wie integriert sich das in die Gesamtkommunikation? Wie integriert sich das in die Zusammenarbeit mit den Segmenten oder auch mit zum Teil ausgelagerten Ressourcen. Ja, da sind wir sozusagen an so sehr grundsätzlichen Fragestellungen im Moment dran. Genau, gleichzeitig versuchen wir natürlich, die inhaltlichen Entwicklungen auch weiter aus der Marke, für die Marke voranzutreiben.
Wie viele Personen und welche Bereiche umfasst der Bereich Brand in Content Marketing?
Also ich habe vier Leute, die Social Media Content machen. Ich habe vier Personen, die im Branding sitzen. Ich habe zukünftig zwei Personen, die für das Thema globale Webseite verantwortlich sind. Genau, dann operieren wir in einem System, wo es irgendwie natürlich, also mit so vielen Segmenten und so vielen Aktivitäten ist es natürlich einfach auch immer wichtig, sich gut abzustimmen. Das heißt, das wird gerade für die Konzernkommunikation auch neu aufgebaut und da müssen wir einfach natürlich schauen, ne, wie sind so Prozesse von Content-Erstellung, wie wird das eingebracht in so ein Editorial Board, wie entsteht da die Planung, Abstimmung?
Also das ist ja allein strukturell eine riesenspannende unternehmensführerische Herausforderung. Ich würde jetzt mal eher auf die inhaltlichen Aspekte des Ganzen eingehen wollen. Was sind die relevanten, kann man das vielleicht sagen, so Markenfaktoren oder sowas, die dir wichtig sind, dass die überall spürbar sind oder durchgehalten werden?
Ja, also ganz wichtig, finde ich, ist natürlich die Positionierung als Wissenschafts- und Technologieunternehmen. Das ist natürlich ein Kernaspekt unserer Arbeit im Branding und auch generell natürlich in der Konzernkommunikation. Also wie positionieren wir Merck am Markt? Und da ist Merck eben als eben dieser Mischkonzern sozusagen natürlich auch einzigartig aufgestellt mit diesen drei verschiedenen Businesses, die ich eben genannt habe. Darüber hinaus haben wir natürlich, wie ich finde, ein ganz tolles, starkes Corporate Design, das sich sehr stark differenziert, auch im Markt. Und was aber auch nicht ganz anspruchslos ist in der Umsetzung, sage ich mal. Und das möchte ich natürlich auch als Differenziator erhalten, weiter etablieren, konsistent umsetzen.
Die Positionierung als Wissenschafts- und Technologieunternehmen finde ich einen ganz spannenden, zentralen Aspekt des Ganzen. Wer unten mal in die Shownotes guckt und sich beispielsweise den toll gemachten Nachhaltigkeitsbericht von Merck anschaut mit ganz imposanten Projekten und Ergebnissen oder auch allein auf die globale Homepage der Merck-Gruppe mal schaut, wird feststellen, dass das überraschend lebendig ist. Also du hattest bei dem Rebranding, das ja 2015 eingeführt wurde. Ist für eine 350 Jahre altes Unternehmen ja auch schon sehr, sehr imposant. In mehreren Interviews, die ich darüber gelesen habe, von bunt, vielfältig und lebendig gesprochen als Aspekte. Was ja eben ja, Aspekte sind, die man bei so einem forscherisch-wissenschaftlichen Unternehmen, wenn man sich eher so eine Laborumgebung mit vielen weißen Kitteln, Schutzbrillen und Mikroskopen vorstellt, erstmal so als so Trennung empfindet. Aber da geht es ums Kommunizieren nach innen und außen der Faszination für Wissenschaft.
Absolut, genau. Und die Herausforderung war natürlich, dass wir sozusagen diese Positionierung finden mussten, die eben übergreifend funktioniert für die drei Geschäftsbereiche. Und dann, da mussten wir eben auch gucken, also was ist jetzt das verbindende Element? Das ist eben die Wissenschaft. Die Wissenschaft ist der große Treiber für alle drei Geschäftsbereiche. Und klassisch ist es ja irgendwie so, dass Wissenschaftsunternehmen oder auch Unternehmen aus dem Bereich Pharma, das ist ja immer eher so, die stellen sich immer eher so sehr steril da, ja, blau, weiß, sehr nüchtern, sehr zurückhaltend. Und wir haben dann damals zusammen mit unserer Agentur eben lange auch nachgedacht, viel diskutiert und wir hatten eine ganz zentrale Frage, die dann aber die ganze weitere Entwicklung eben beeinflusst hat. Und die Frage lautete: If science is so exciting, why does it always look so dull? Und das hat aus meiner Sicht wirklich so ein Kerninsight getroffen, ja, weil die Entwicklung, über die wir hier sprechen, die Innovationen, die passieren. Also ich kann mich da sehr für begeistern. Ich finde das total aufregend. Ja, wir hatten es eben mit der medizinischen Formulierung aus dem 3D-Drucker. Und das ist ja nur ein Beispiel von ganz, ganz, ganz vielen. Und wir haben uns dann gefragt, also wenn man daran arbeitet und man stellt sich jetzt so vor, man hat wirklich also einen wissenschaftlichen Durchbruch erreicht, ja, man hat eine wissenschaftliche Erkenntnis erzielt. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich das weiß, blau, kalt, steril an? Nein, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich fühlt sich das so, ja, wir kennen alle ja diesen Heureka-Moment, ja, also wahrscheinlich fühlt sich das an wie etwas, was eigentlich so eher so eine Art explosive Energie so ein bisschen schon freisetzt, also ganz energetisch ist, bunt, begeisternd, ganz viel Freude auch ausstrahlt. Und dieses Gefühl haben wir dann gesagt, das möchten wir eben übersetzen und transportieren. Und daraus leiten sich dann auch die Formen ab. Also das Corporate Design ist ja basiert ja im Grunde auf dem Blick durchs Mikroskop, also dem wissenschaftlichen Blick, der durchs Mikroskop schaut und dann eben Zellformen und bestimmte organische Formen sieht. Und das haben wir dann eben übertragen ins Markendesign. Genau, und dann fürs Unternehmen auch umgesetzt.
Diese Form- und Farbwelten aus der Mikroskopie, die habe ich auch verstanden als so ein Stück weit eine, ich nenne das gerne Autoritätsprothese oder so eine Souveränitätsprothese, ne, dass man eben den vielen Menschen, die so einem Rebranding ja auch klassisch mit Skepsis oder auch mit Fremdeln begegnen, eben was mitgeben kann, um zu erklären, warum das jetzt so aussieht. Ne? Abgesehen davon, dass es einfach genau auf die Aspekte einzahlt, eben auch ja zum Beispiel in Richtung Employer Branding, so eine Faszination für das Unternehmen und die vielen bunten Bereiche als lieb auch Richtung Diversity zu haben und so weiter. Das zahlt ja auf unglaublich viele Bereiche ein. Lass uns das noch ganz kurz streifen, dass die Akzeptanz schwierig war, auch innerhalb von Deutschland, die Presse da 2015 bis vielleicht sogar bis 2020, bis 2018 sicherlich, darüber eher ja so mit Verwunderung geschrieben hat. 2020 habt ihr dann nicht nur German Brand Awards, sondern sogar die Corporate Brand of the hier gewonnen. Damit waren dann, glaube ich, die letzten Zweifler verstummt. Mhm. International ist es schon viel früher auf große Akzeptanz gestoßen. Wie nimmst du es denn heute wahr? Wie ist der Status der Implementierung, so die Durchwirkung und wie viele Menschen empfinden das als ihrs?
Also ich glaube, bei Merck ist es voll angekommen. Mittlerweile. Das habe ich spätestens an dem Punkt gemerkt. Wir haben ganz lange auch so interne Vermittlungen gemacht. Ne? Das heißt, dann gibt es ja immer so Events, wo es dann gibt es so Stände und man kann mit anderen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen. Das haben wir lange und viel gemacht mit unserem Team, eben um unsere Botschaft auch so ins Unternehmen zu tragen. Und dann irgendwann bei einem Event, weiß ich noch, da habe ich dann mit einer Kollegin gesprochen, habe so gesagt, ja, bla bla bla, das neue Branding. Und die war so, was? Neues Branding? Gibt es schon wieder was Neues? Wo ist das denn? Wie sieht das denn aus? Und dann habe ich so gemerkt, ach, okay, krass. Also ich bin sozusagen eigentlich ihrem Entwicklungsstand ein Stück hinterher. Sie hat das schon voll akzeptiert und angenommen. Das ist gar nicht mehr neu. Für sie ist es jetzt einfach das das Branding der Markenauftritt. Genau, also im Unternehmen selbst ist das total angekommen. Wir haben ja auch damals extra eine internationale Agentur genutzt, sag ich mal, um auch eine Formsprache zu entwickeln, die eben auch internationaler ist. Und direkt nach dem Rollout hat man das eigentlich relativ klar gesehen, dass Länder wie Asien oder Südamerika, ja, die haben das sofort total abgefeiert. Die haben einfach auch eine andere Kultur, sag ich mal. Und in Deutschland, da hat man ja vielleicht ein bisschen klassischeres Designverständnis. Auch da war man dem Ganzen viel kritischer gegenüber eingestellt. Heute ist das nicht mehr so. Also ich erlebe es eher, dass wir heute auch innerhalb von Deutschland sogar von manchen als Benchmark bezeichnet werden. Also dass man eher so sagt, oh ja, guck doch mal, wenn man einen ganz radikalen Markenwandel haben will, dann schaut euch mal an, wie Merck das gemacht hat, weil das ist schon einfach, sage ich mal, eine ja sehr umfangreiche Änderung einfach gewesen. Und also ich glaube, das hat sich mittlerweile einfach komplett durchgesetzt. Und da würde ich auch jedem sagen, der so einen mutigen Schritt gehen möchte oder das überlegt, dass man sich da vom ersten Gegenwind irgendwie nicht ins Boxhorn jagen lässt, sondern wenn man wirklich weiß, was man tut und warum man es tut, dass man es dann auch einfach durchzieht. Ich fand das damals irgendwie ganz interessant, weil vor allem im Hinblick auf Markenführung, alle schreien ja immer nach Differenzierung. Ja, man muss sich differenzieren. Aber wenn dann so die Differenzierung wirklich leibhaftig vor einem steht und man also, oh ja, nee, also irgendwie, also so anders haben wir jetzt auch nicht gemeint. Das war so ein bisschen mein Empfinden damals. Genau, aber...
zu anders.
Genau, zu anders dann doch. Mittlerweile hat es sich durchgesetzt.
Ich habe in der Vergangenheit auch, als ich für Gestaltung auch größerer Unternehmen zuständig war und deren Markenrichtung, mich einmal in einem Termin gewundert, wie eine Aussage von mir angekommen ist. Da habe ich nämlich gesagt, Design ist nicht demokratisch. Und das klang so, als würde ich jetzt sagen, ich bin hier der große Silberrücken, der sagt, wo es lang geht. War aber überhaupt nicht so gemeint, sondern ich meinte damit, dass man ab irgendeinem Punkt nicht mehr weiterkommt, wenn man alle dazu befragt, was wir jetzt machen sollen, sondern an irgendeinem Punkt muss es jemanden entscheiden. Und das meine ich eben auch mit demokratisch, dass es in der Regel jemand ist, die oder der eben ausbildungsseitig oder eben berufserfahrungsseitig dazu befähigt ist. Wo war da der Punkt bei euch, wo ihr gesagt habt, wir machen das jetzt so. Die Zielsetzung war die Positionierung als Wissenschafts- und Technologieunternehmen und wir wollen die Faszination für auch diesen Heureka-Moment visuell erlebbar machen. Wir wollen bunter, wir wollen vielfältiger. Ihr Lieben, das machen wir jetzt so.
Das war tatsächlich auch ganz stark von der damaligen Geschäftsleitung und dem CEO gedeckt. Wir waren in der Entwicklung und also er hat sich schon damals eine wirklich fundamentale Änderung auch vorgestellt, hat uns und auch die Agenturen ziemlich da auch gepusht und getrieben, herausgefordert. Und als dann aber irgendwann, sage ich mal, das Designkonzept im Raum stand, war irgendwie klar, okay, also wenn man das jetzt damals noch nicht 63.000, sondern deutlich weniger, aber wenn man das jetzt so zur Debatte stellt, dann ist es wahrscheinlich irgendwie klein gehackt, bevor es das Licht der Welt erblickt. Und deswegen haben wir uns damals tatsächlich entschieden, das Projekt auch geheim zu halten. Also es hat im Konzern, es gab wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Kreis an Leuten, die da dabei waren. Also Strategieabteilung war involviert, weil also Markenführung und Unternehmensstrategie, das muss wirklich ja Hand in Hand gehen. Die Geschäftsleitung war eben involviert, unser Team, aber sonst wirklich nur eine Handvoll Stakeholder. Genau, und es war sozusagen geheim bis dann zu dem Big Bang, wie wir immer gesagt haben. Also es ist dann wirklich von einem Tag auf den anderen eben ausgerollt worden. Die Kolleginnen und, also es war am Vorabend, war die große Führungskräftekonferenz. Da ist es den Top-Führungskräften, allen Executives vorgestellt worden und am nächsten Tag kamen dann die Mitarbeitenden ins Unternehmen. Da war eben, ne, das Intranet war umgestellt, die Webseite war umgestellt und wir hatten das eben sehr visibel und sichtbar auf den Werksgeländen und an den jeweiligen Standorten auch präsent gemacht. Genau, also das globale Verschicken, zeitgleiche verschickten das an einem Tag in 66 Ländern an hunderten Standorten ein und das gleiche Mitarbeiterpaket sozusagen verteilt ist, unterhält wird. Also das war mein persönlicher Albtraum, logistischer Albtraum. Genau, aber es hat geklappt weitestgehend und genau, war, glaube ich, auch ein großer Erfolgsfaktor, ne, dass man sozusagen so auf einen Schlag das dann eben auch ausgehauen hat.
Ja, Wir springen so ein bisschen zwischen 2015 und heute, was ich aber auch total spannend finde. Das ist jetzt 9 Jahre her. Ich versuche mal fast schon so ein bisschen so eine unternehmenshistorische Einordnung, auch über die Unternehmenslandschaft hinweg. 2015 war eine Zeit, in der sich viele mit der digitalen Transformation vor allen Dingen auseinandergesetzt haben, bis heute wohlgemerkt. Aber so eine Markentransformation auch so revolutionär anzugehen, hat ja auch immer eine Absicht, die nach innen gerichtet ist, die eben versucht, womöglich Strukturen oder Prozesse, vielleicht auch Haltungen gewisserweise auch ein klein bisschen in eine neue Richtung strategisch zu steuern. Ich habe die Presse da aus der Zeit ein bisschen durchgescrollt. Da sind ja dann noch immer so fiese Sachen dabei. Da gab es ein Bild, wo 3-4 Kollegen an so einem bunten Schriftzug vorbeigegangen sind. Mich hat das erinnert, wer es nicht kennt, unbedingt mal schauen. Vielleicht finden wir es sogar für die Shownotes. Es gibt ein Video von Siemens, als die auf Healthineers umgestellt haben und diese monochromen, stoffverhüllten Figuren da auf der Bühne tanzen, wo dann auch nur so ein paar Mitarbeitende mit einer Bratwurst irgendwie da stehen und so den Kopf schütteln. So, was ist denn jetzt los? Ne? Wer sind wir, Healthineers? Hast du da noch was aus dem Nähkästchen? Also wohl wissen, dass wir alle Menschen sind, die sich natürlich wohlfühlen wollen und miteinander arbeiten. Aber die Widerstände von innen und wie das Unternehmen vielleicht auch verändert hat vom Gefühl?
Also tatsächlich muss ich sagen, es gab intern keine großen Widerstände, dadurch, dass eben, sag ich mal, die gesamten Top-Führungskräfte dahinter standen und begeistert waren oder es so offensichtlich war, dass die große Mehrheit voll dahinter steht, dass die dann das vielleicht nicht so toll fanden, sich irgendwie auch nicht mehr groß zu Wort gemeldet haben. Ich hatte persönlich tatsächlich ein ganz witziges Erlebnis. Und zwar musste ich meinen Werksausweis damals dann eben anpassen lassen und eintauschen und bin dann so zu dieser Werksausweisstelle getappelt und musste mich dann da anstellen und irgendwie habe dann da meinen Ausweis halt gekriegt und so und war da irgendwie noch mit einem Kollegen irgendwie, das musste irgendwie noch gedruckt werden, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall musste ich irgendwie kurz warten. Dann kam ein anderer Kollege rein. Und der sah das dann und brüllte wirklich los. So eine Scheiße, jetzt ist auch noch mein Ausweis lila. Irgendwie und hat sich halt total aufgeregt. Und ich saß so da und dachte mir so, sagst du jetzt was oder sagst du jetzt nicht? Und dann dachte ich mir so, nee, weißt du was, dir geschieht das total recht, dass du jetzt einen lila Ausweis hast mit der Haltung. Ja, also gut, von dem habe ich nie wieder was gehört. Aber es waren tatsächlich wirklich wenige. Es mussten sich einige dran gewöhnen, dass das stimmt. Aber ich glaube, heute sind da eigentlich alle auch total stolz drauf und wirklich Fans davon, dass das eben auch so bunt und anders ist und dass sie sich damit auch differenzieren. Und wir sehen ja auch, dass es wirkt. Ja, also dass es beispielsweise auch auf potenzielle Arbeitnehmer eine enorm positive Wirkung hat. Und du hattest ja das Thema Kultur angesprochen und das war auch tatsächlich ein großer Treiber. Also Merck hatte davor wirklich ungefähr 10 Jahre sich fundamental wirklich verändert. Also ist von einem so mittelständisch geprägten deutschen Pharma-Chemieunternehmen eben wirklich zu einem Global Player geworden. Ja, die Märkte haben sich verändert. Viel stärkerer Footprint in Asien, in den USA. Dadurch natürlich auch die Kollegschaft. Viel diverser, internationaler. Also auch die Mannschaft ist sozusagen bunter dann geworden. Innovation hat eine viel größere Rolle gespielt. Zu der Zeit ist ja auch dann das Innovation Center, also wirklich ins Herz des Campus in Darmstadt gebaut worden. Und man wollte eben auch diese Kultur einfach ein Stück weit nochmal so ein bisschen verändern. Es gab eine komplett neue Führungsorganisation. Ne? Also es waren Hierarchien waren abgebaut worden. Auch so, sag ich mal, so das ganze Thema Titel. Ja, wer hat jetzt hier welchen, wer ist der Prinzregent und wer ist hat da noch irgendwie einen Orden und so. Das ist alles vereinfacht worden. Und genau diese ganzen Veränderungen, die wollte man eben damals auch sichtbar machen. Und das finde ich, das ist ja auch die große Stärke von Marke und Markenführung. Transformation ist ja häufig was, das passiert zwar so, aber es ist nicht wirklich sichtbar für Menschen. Und die Marke hat natürlich das große Potenzial. Sie macht Dinge sichtbar und erlebbar und sie hat die große Möglichkeit und die große Kraft, wirklich einen Leuchtturm hinzusetzen. Also eine Signalwirkung zu senden, wie du das mit keinem anderen Werkzeug, sage ich es jetzt mal in Anführungszeichen, der Unternehmensführung machst. Also wenn du als Geschäftsleitung eben sagst, ja, ich will so einen krassen Wandel, ja, ich will das so sichtbar machen und ich roll das aus, dann hat aber auch keiner mehr fragen, ob du das wirklich ernst meinst, sondern das ist dann einfach in der Welt und sichtbar und erlebbar und hat eben auch eine Wirkung. Und ich fand das damals auch so spannend. Also es ist einfach auch ein Unterschied, ob man tagtäglich von Grau und Blau und Stahl und Weiß irgendwie umgeben ist oder ob man von diesen, sag ich jetzt mal, wirklich leuchtenden, positiven Farben umgeben ist und ob die einem regelmäßig wieder begegnen. Das hat einfach auch, finde ich, so auf die Stimmung, aufs Erleben unheimlich positiven Einfluss.
Was ich noch einen ganz spannenden, erwähnenswerten Aspekt finde, eurer Nutzung von Farben, ist, dass diese Farben keine Bedeutung haben. Also dass es jetzt nicht heißt, der Healthcare-Bereich, der Life-Science-Bereich, die sind immer lila, gelb, grün und die anderen sind immer rot, orange, sondern dass man fallspezifisch eben wählen kann, welche Farben, um eben Abwechslung zu generieren oder eben auch da farbkontrastseitig einfach was Harmonisches zu generieren, das der Gestaltung überlässt. Mhm. Ich kenne das aus meiner markengestalterischen Vergangenheit, dass man sich da so schnell die Finger verbrennt, wenn man versucht, Bereiche farblich zu kodieren, weil dann mischen sich zwei Bereiche und dann denkt man, oh Gott, nehmen wir jetzt die Mischfarben und dann haben wir gestreift oder gepunktet. Oder also über diese Farbe so eine Rubrikkennzeichnung zu machen, ist was, da würde ich als Markengestalter abraten. Mhm. Weiß nicht, ob du mir da zustimmst, aber finde ich jedenfalls ganz spannend, dass ihr da auch für die MarkengestalterInnen vom Corporate Design eben weniger so eine schwere Vorgabe macht, aller, es hat jetzt alles die Hintergrundfarbe und dann nicht mehr als 25% die Sekundärfarbe, sondern dass es das eben auch eine Spielwiese ist, die diese Lebendigkeit und bunte Vielfalt begünstigt.
Wir haben bei Merck ja einfach auch eine unheimliche Bandbreite an Themen. Ja, also wenn ich nur in den Healthcare-Bereich schaue, dann habe ich beispielsweise auf der einen Seite Onkologie, also die Krebsmedikamente. Ich habe aber auf der anderen Seite die Fertility-Behandlung, ja, also ne, wo Babys geboren werden, der Wunsch, also Menschen ermöglicht wird, ihren Herzenswunsch, eine Familie zu haben, wo das ermöglicht wird. Und das sind natürlich, sage ich jetzt mal, von der emotionalen Qualität, also doch sehr unterschiedliche Bereiche. Und das war auch so ein bisschen so der Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, also wir müssen eben auch sehr unterschiedliche Themenfelder und auch Tonalitätsfelder überbrücken können und damit umgehen können. Und daher eben auch diese Idee eben der Variabilität. Und natürlich spiegelt es aber einfach auch so ein Stück weit diese Lebendigkeit wieder, ne? Und auch dieses in Bewegung sein, Dinge sich also auch immer neu zusammensetzen, immer was Spannendes, Neues vielleicht auch kreieren können und wenn es nur durch eine neue Konstellation irgendwie von Farben ist.
Wir verlagern uns nochmal nach heute. Die Restrukturierung auch der Konzernkommunikation hattest du genannt. Mhm. Was sind da die strategischen Herausforderungen jetzt aus kultureller oder auch aus markenstrategischer Sicht?
Also kulturell weiß ich gar nicht, ob es da noch so riesige Herausforderungen gibt. Ich glaube, das ist eher wirklich nochmal so dieses als Team zusammenwachsen und jetzt als Team eben dann auch gemeinsam nach vorne gehen. Und für die Marke geht es natürlich ganz stark auch darum, Merck eben als Brand of Choice weiter zu etablieren, die Positionierung als Science- und Technology-Unternehmen weiter zu stärken. Also das ist auch noch nicht überall angekommen. Das ist natürlich auch, ne, wenn man so ein bisschen natürlich in der Situation ist, dass man eigentlich in keine Kategorie so richtig reinpasst, sondern eigentlich a category of its own ist, dann ja, passiert es eben manchmal, dass die Leute einen trotzdem noch irgendwie in die Schubladen stecken, die es eben gibt. Genau, und das sind so unsere Herausforderungen.
Katrin, dann wünschen wir dir auf jeden Fall alles Beste für die weitere Zeit. Jetzt die vielen neuen Herausforderungen. Und danke für den sehr, sehr spannenden Einblick. Wir haben gesprochen über das große Chemie-Pharmazie-Unternehmen Merck mit über 350 Jahren Unternehmensgeschichte und vor allem dessen Rebranding in 2015, was da die Absicht war, was der Effekt war, was bis heute der Status des Ganzen ist. Dann deine heutigen Herausforderungen mit der Restrukturierung der Konzernkommunikation.
Und ich restrukturiere nicht die Konzernkommunikation, sondern nur mein Team. Aber
genau, die genau. Restrukturierung auch der Konzernkommunikation. Und mit dem Branding, was ich für mich ganz besonders mitnehme, ist dieses steril versus lebendig. Wohl wissend auch, dass lebendig und lebensfroh nicht in allen Bereichen, Stichwort Onkologie, vielleicht die richtige Tonalität ist. Da die vielen verschiedenen Abstufungen und bewundere sehr, was du für eine riesen zu strukturierende Herausforderung neben dem kreativen Aspekt der Markengestaltung da bewältigst und bewältigen wirst in Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Moritz. Tschüss.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.
Das war das Gespräch mit Katrin Menne, Brand Director der Merck-Gruppe. In der nächsten Folge zum Thema Leadership spreche ich mit Julia De Bono, CEO USA von BMW Designworks, die uns aus LA zugeschaltet ist und uns verrät, wie Transformation, Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg im Unternehmen Hand in Hand gehen können. Ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge.